Hallo, herzlich willkommen bei Nachgehackt, dem Podcast für IT-Security. Mein Name ist Henrike Tönnes und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Sicherheit in der IT-Technik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Alle Rechner hochgefahren? Dann kann's ja losgehen. Wir alle kennen sie, wir alle nutzen sie, die Cloud. Die allermeisten Laien, so wie ich, verlassen uns gern auf viel Speicherplatz für unsere Bilder und Daten, die wir an mysteriösen Orten ablegen, wo wir gar nicht so ganz genau wissen, wo das ist, um jederzeit und von überall darauf zugreifen zu können. Aber auch Arbeiten in der Cloud kennen wir. Wir können auf Programme zugreifen, Daten austauschen. Aber nur die allerwenigsten von uns machen sich Gedanken um die Sicherheit beim sogenannten Cloud Computing. Damit sich das ändert, haben wir uns hier bei Nachgehackt heute einen absoluten Experten auf diesem Gebiet eingeladen. Felix Schuster kennt sich mit Confidential Computing aus wie kein anderer. Er ist Mitgründer und CEO von Edgeless Systems, einem Cybersecurity-Unternehmen aus Bochum, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, die vertrauenswürdige Datenverarbeitung und Sicherheit beim Cloud Computing zu revolutionieren. Und das klappt auch ziemlich gut, darf man sagen. Herzlich willkommen bei Nachgehackt heute, Felix Schuster.
Danke, freue mich da zu sein.
Schön, dass du da bist. Bevor wir jetzt so richtig ins Eingemachte gehen, vielleicht weißt du das, stellen wir bei Nachgehackt ja immer erstmal so drei Einstiegsfragen zum Warmwerden, damit du dich nicht allzu sehr fürchten musst. Und ich starte einfach mal. Felix, wofür nutzt du deinen Rechner am häufigsten?
Ich glaube zum Arbeiten, wenig überraschend, ja. Okay. Ich glaube, da gibt es nichts Überraschendes ansonsten. Klar, privat, E-Mails checken, Sachen bei Amazon kaufen.
Geld ausgeben.
Genau, tatsächlich muss ich sagen, dadurch, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, bleibt da gar nicht mehr so viel. Ich habe früher viel abends noch programmiert und jetzt mache ich das tagsüber, ja. Okay. Auf der Arbeit, ja.
Und dann bleibt abends der Rechner.
Genau, richtig. Wobei ich sagen muss, ich programmiere auch nicht mehr, sondern ich mache das, was man erwarten würde, hauptsächlich Excel, Videocalls und so weiter, ja.
Okay. Woran denkst du zuallererst, wenn du an IT-Security denkst?
Ja, da gibt es viele Sachen. Erstmal, IT-Security ist, glaube ich, eher ein deutscher Begriff. Also da denke ich an deutsche IT-Sicherheit. In England, USA sagt man eher Cyber-Security. Und natürlich denke ich auch an Bochum, klar. Wir sind in Bochum, ich habe in Bochum studiert, promoviert, bin hier auch aufgewachsen. Ja, das ist das, woran ich denke.
Okay. Und wurdest du schon mal gehackt?
Ja, wahrscheinlich mehrere Male, aber ich kann sagen, während des Abiturs habe ich eine Webseite betrieben für den Abi-Jahrgang mit Diskussionsforum und so weiter. Und da wurden wir gehackt.
Wow.
Und das gab auch ein bisschen Probleme. Ich glaube, wir mussten nachher 100 Euro zahlen, weil der Provider da irgendwas aufräumen musste. Und da bin ich zum ersten Mal so richtig damit in Verbindung gekommen, muss ich sagen.
Wie hat sich das denn geäußert?
Boah, der war einfach dann weg, der Server, und war nicht mehr erreichbar. Und dann musste der neu aufgesetzt werden.
Fragt man sich, was die Hacker mit einer Abi-Seite wollen.
Ich glaube, das ist so das, was auch, also es gibt meistens ja ein, zwei, drei große Motivationsgründe. Der erste Grund ist, dass man das missbrauchen möchte, um andere Seiten wieder anzugreifen. Das sind dann sogenannte Botnetze. Mhm. Ich glaube, das war bei uns der Fall. Und der zweite Fall ist heutzutage, glaube ich, der größte, dass man Geld erpressen möchte, indem man Daten vorenthält. Das war bei uns, glaube ich, nicht der Fall beim Abi-Jahrgang.
Wahrscheinlich
nicht. Und viel mehr Gründe gibt es, glaube ich, gar nicht.
Okay. So, jetzt hast du das unfassbare Pech, mit jemandem hier zu sitzen, der einfach eigentlich tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung von der Materie hat. Aber auch unser Publikum freut sich immer, wenn es Begriffe nochmal erklärt bekommt. Ich habe gerade schon gesagt, Confidential Computing. Was ist denn das eigentlich? Ja. Kannst du das einfach erklären für Menschen,
die nicht wissen, was das ist? Kann ich, glaube ich, einfach erklären. Habe ich auch schon, erkläre ich jeden Tag fünfmal, glaube ich.
Okay.
Ist auch, glaube ich, ein Begriff, den man so noch nicht gehört hat meistens. Mhm. Wobei man muss sagen, kurz vor Weihnachten letztes Jahr, 2023, hat Herr Lauterbach den Begriff im Bundestag kurz erklärt.
Oh.
Im Zusammenhang mit der E-Patientenakte.
Okay.
Von daher kann man sagen, ist es vielleicht schon auch ein bisschen im Mainstream gelandet mittlerweile.
Okay.
Aber ist es ein Marketingbegriff, der bestimmte Technologien umfasst, mit denen wir uns bei Edgeless Systems beschäftigen. Und da geht es darum, meistens wird damit gemeint, dass man mit Confidential Computing Daten auch während der Verarbeitung verschlüsselt halten kann. Wie du vielleicht weißt, kann man Daten recht leicht während der Speicherung verschlüsselt halten und auch während der Übertragung. Mhm. Na, wenn du zum Beispiel mit deinem Browser auf die Webseite deiner Sparkasse gehst, dann hast du oben links in der Browserbar ein Schloss. Das bedeutet, deine Verbindung ist verschlüsselt. Das heißt, die Daten sind während der Übertragung zu deiner Sparkasse verschlüsselt, genau sicher. Oder zu deiner Cloud. Mhm. Und jetzt das Problem ist, wenn jetzt deine Daten dann verarbeitet werden sollen auf der Seite der Cloud oder der Sparkasse oder wem auch immer, dann geht das eigentlich nur im Klartext. Da müssen die Daten, wenn dann dort entpackt, liegen im Klartext vor und dann werden die dort verarbeitet. Und Confidential Computing hat das Ziel, dass man diesen letzten Schritt dann auch noch sicher macht und dass man die Daten während der Verarbeitung verschlüsselt hält. Mhm. Wie das dann genau funktioniert, ist dann nochmal eine komplexe Frage. Aber man kann sich vorstellen, wir haben Datenverschlüsselung während der Speicherung, während der Übertragung und jetzt auch während der Verarbeitung. Okay. Und damit kann man dann ein großes Problem lösen, das die Cloud hat.
Also so konkrete Anwendungsfelder dafür, kannst du da noch mal so ein paar Beispiele geben?
Ja, also stell dir vor, du hast Daten, du bist ein Unternehmen, hast sensible Daten, du möchtest die gerne in der Cloud verarbeiten, vielleicht weil du kein eigenes Rechenzentrum hast, das gut genug, neu genug ist dafür. Und jetzt stehst du vor dem Problem, dass du die Daten jetzt dort hochladen möchtest, aber du möchtest die Daten auch nicht aus der Hand geben. Du möchtest nicht, dass Microsoft oder Google oder AWS deine Daten im Klartext bekommen. Und das Problem kann man bisher nur sehr schwer lösen oder konnte man nur sehr schwer lösen. Und mit Confidential Computing und der Verschlüsselung während der Verarbeitung kann ich jetzt meine Daten in die Cloud geben und aber die Daten geschützt und geheim halten.
Okay.
Okay. Also ein zentrales Problem, das die Cloud hat, wird damit gelöst.
Sehr, sehr spannend.
Oder noch ein Beispiel. Ja. Ich habe eben die E-Patientenakte genannt.
Ah ja.
Die deutsche Telematikinfrastruktur, also E-Patientenakte, E-Rezept und so weiter, hast du vielleicht gehört schon. Da kommt Confidential Computing jetzt mit zum ersten Mal flächendeckend auch für Endanwender zum Einsatz.
Ja, und das wäre auch einmal eine nächste Frage gewesen.
Und da werden dann Daten von Patienten während der Verarbeitung geschützt im Backend.
Okay, das heißt, die sind die ganze Zeit sicher und...
Genau, die werden dann zum Beispiel vom Arzt hochgeladen, verschlüsselt, bleiben dann im Backend verschlüsselt und dann gewisse aktuellen, hauptsächlich Metadaten, also Daten, die dann jetzt nicht die eigentlichen Daten sind, sondern Daten wie Uhrzeit und so weiter, die werden dann im Backend mit Confidential Computing geschützt.
Okay. Das ist aber tatsächlich ja hauptsächlich für, ich sag mal, Unternehmen interessant, oder? Also wenn ich jetzt so nochmal überlege, okay, ich habe irgendwelche Fotos gemacht, als End-Anwender-Laie.
Ja und nein. Also stell dir vor, du kennst bestimmt ChatGPT.
Ja.
Und vielleicht geht es dir so wie mir. Ich habe letztens ChatGPT verwenden wollen, um einen Vertrag zu prüfen. Mhm. Das war jetzt im beruflichen Kontext, aber ich glaube, sowas kann auch im privaten Kontext vorkommen. Und da hatte ich schon Bedenken, ob ich diesen Vertrag jetzt da hochladen darf, weil wer weiß, was zu diesem Vertrag passiert und wer weiß, was die Gegenseite dann davon hält, wenn dieser Vertrag bei ChatGPT landet. Mhm. Man kann es mit Confidential Computing zum Beispiel auch eine Privatsphäre wahrende Variante von ChatGPT bauen, wo du quasi deine Daten verschlüsselt hochlädst und die dann verschlüsselt verarbeitet werden und die Cloud, auf der das läuft und der Betreiber von dem AI-Produkt sehen deine Daten nicht. Solche Services gibt es bisher noch nicht, da arbeiten wir auch dran, aber man kann davon ausgehen, dass es bald soweit ist und die Technologie Confidential Computing, die taugt dazu, das zu realisieren.
Das ist ja spannend. Das finde ich ja total spannend. Weil natürlich, klar, ne, ist ja für alle eigentlich interessant, so ein Stück weit auch die Datensicherheit zurückzubekommen. Ne? Wir sind ja im Moment alle relativ gläsern an vielen Stellen, was sowas angeht. Ne? Du hast vorhin, als ich dich die erste Einstiegsfrage gefragt habe, hast du gesagt, bei IT-Security denkst du erstmal an Deutschland und das wäre im englischsprachigen Raum was anderes, das wäre Cybersecurity. Wenn man jetzt an Confidential Computing denkt, da kommt jetzt bei mir die Frage auf, gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen Deutschland und zum Beispiel den USA, was dieses Feld anbelangt?
Ja, Also ich fange vielleicht so an. Ich war selbst bei Microsoft in England, also US-Konzern, aber für die in England, nach meiner Promotion hier an der Ruhr-Uni. Und da habe ich mit dem Thema Confidential Computing angefangen. Mhm. Das war vor je nachdem, wie man rechnet, vor 8 bis 10 Jahren. Und man kann sagen, das Thema wird technologisch aus den USA her gepusht. Also die großen Tech-Konzerne, Microsoft, Google, aber auch die Hardwarehersteller Intel und AMD, die haben die Features, die grundlegenden Features entwickelt und haben jetzt auch entsprechende Features teilweise in ihren Clouds. Man sieht aber, dass die größte Nachfrage eigentlich in Europa ist, weil dort Datenschutz und Datensouveränität wichtigere Themen sind als in den USA. Und wir haben jetzt Firmen wie Edge Systems, die jetzt in Europa für Themen wie die E-Patientenakte zum Beispiel die Technologie nutzen. Und ja, man kann sagen, Europa ist da schon jetzt Vorreiter, zumindest in der Anwendung. Mhm. Und wenn man dann Firmen wie unsere Firma nimmt, auch teilweise in der Technologie. Mhm. Aber ursprünglich kommt das schon aus den USA.
Ist ja interessant, ne? Wenn man eigentlich denkt, okay, es kommt eigentlich von denjenigen, die ja eigentlich ganz gerne viele Daten abgreifen wollen, oder? Also da werde ich irgendwie so total misstrauisch.
Das stimmt, aber natürlich sehen die auch, was die Kunden wollen. Und als ich damals bei Microsoft angefangen habe, gab es einen Vorfall, den ich jetzt nicht mehr komplett akkurat beschreiben kann wahrscheinlich, aber dort sollte Microsoft Daten eines irischen Staatsbürgers an die US-Regierung geben und war dann quasi zwischen allen Stühlen, weil nach europäischem Recht durften sie Daten nicht weitergeben, nach amerikanischem Recht mussten sie Daten herausgeben.
Oh, wow.
Und das war einer der Gründe, warum damals bei Microsoft recht viel Interesse an der Technologie war, weil man erhofft hatte, sich so davon zu befreien zu können, dass man Daten herausgeben muss. Wenn die Daten nicht zugreifbar sind, kann ich sie auch nicht herausgeben.
Okay, verstehe. Ja, okay, dann ist es natürlich logisch. Jetzt haben wir natürlich dich hier, du hast Edgeless Systems gegründet. Wann hast du das gegründet?
Wir haben angefangen 2019.
Okay.
Ich habe Anfang 2019 Microsoft gekündigt, bin zurückgezogen nach Bochum und habe dann meinen Studienkollegen Thomas Tendig überzeugt, auch bei GDAT zu kündigen.
Okay.
Also GDAT ist auch eine Bochumer Security-Firma, ist vielleicht bekannt. Und ja, dann haben wir uns hingesetzt und haben überlegt, was wir machen können mit der spannenden Technologie. Also dass wir haben, anders als man es vielleicht machen sollte, also man kann in jedem Gründerseminar, glaube ich, lernen, fang mit dem Problem an, fang mit dem Kunden an. Wir haben es andersrum gemacht. Wir haben die Technologie genommen, haben uns überlegt, welche Probleme können wir lösen.
Okay.
War vielleicht nicht der richtige Ansatz, aber für uns war klar, die Technologie ist sehr spannend, kann ein großes Problem lösen, nämlich das Cloud-Problem. Mhm. Und wir werden schon irgendwie was finden, was wir machen können damit.
Auch eine spannende Herangehensweise.
Ja, genau. Ne? Und dann sind wir da auch relativ techie-mäßig reingegangen und ja, haben erstmal ein halbes Jahr vielleicht so rumhantiert, haben dann an der Ruhr-Uni Förderung bekommen, wurden angestellt an der Ruhr-Uni, haben dann nochmal ein Jahr an der Ruhr-Uni entwickelt und haben dann ein Jahr später erst gegründet. Also man kann sagen, wir haben 2019 angefangen und 2020 haben wir dann die Firma gegründet.
Okay, aber dann seid ihr ja jetzt auch schon länger dabei.
Genau.
Was hat sich denn jetzt im Bereich Cloud Computing getan seit der Gründung von Edgeless Systems?
Also ich glaube, ganz grundlegend, das hat sich da nicht verändert. Mhm. Aber man kann beobachten, dass die Cloud natürlich immer wichtiger wird und viele Unternehmen und Institutionen dabei sind, möglichst viel in die Cloud zu migrieren. Mhm. Das war vielleicht vor 5 Jahren noch anders. Vor 5 Jahren hat man oft gehört, nee, wir gehen nicht in die Cloud, wir bleiben on-prem, wir haben ja so ein tolles Datencenter und wir haben 3 Super-Admins und mittlerweile hört sich das meistens anders an. Meistens ist jetzt schon der Wunsch, in die Cloud zu gehen mit möglichst vielen, auch weil es den Fachkräftemangel gibt, auch weil es Dinge gibt wie Ransomware-Angriffe, Hackerangriffe auf lokale Datencenter, wo man dann schon das Gefühl hat, okay, eigentlich bin ich dann in der Cloud doch sicherer. Muss aber dann mit den Daten natürlich dem Cloud-Provider wieder vertrauen.
Naja, klar. Aber ist es tatsächlich so? Also würde man sagen, die Cloud ist, was sowas angeht, gar nicht so angreifbar?
Also ich würde jedem raten, möglichst Daten in die Cloud zu verschieben. Einfach, weil es sehr schwierig ist, ein eigenes Datencenter, auch wenn es nur ein Serverschrank ist, so sicher zu betreiben wie die Cloud. Das fängt bei der physikalischen Sicherheit an. Mhm. Also die haben dort natürlich ganz andere Möglichkeiten, die Sachen zu schützen. Mhm. Und haben dann auch ganz anderes Know-how, um die Dinge auf der Software-Ebene zu schützen. Von daher kann ich nur raten, in die Cloud zu gehen mit Workloads, mit denen es möglich ist.
Ja.
Und dann am besten mit einer Technologie wie Confidential Computing, um die Daten dann auch gegen den Betreiber zu schützen.
Okay, vor allen Dingen für Unternehmen. Würdest du das Privatmenschen auch raten?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das würde schon paranoia. Ich glaube, es kommt drauf an. Also es gibt natürlich schon auch im privaten Bereich das Bedürfnis nach Datenschutz. Und es gibt ja Dinge wie den Signal Messenger zum Beispiel, mhm, der ja als das sichere WhatsApp gilt. Und es ist, ich glaube, gerade hier auch in der Ruhr-Uni wahrscheinlich relativ populär ist als Alternative zum Produkt vom Facebook-Konzern. Mhm. Und der Signal Messenger richtet sich hauptsächlich an Privatpersonen und hat aber ein sehr hohes Maß an Security. Und das ist das Alleinstellungsmerkmal. Von daher sehe ich schon auch, dass das im privaten Bereich Relevanz hat. Und tatsächlich nutzt der Signal Messenger auch im Backend Confidential Computing.
Okay.
Ja.
Mhm. Also, aber jetzt, ich sage jetzt, kommen wieder auf die Fotos, kommen wieder auf, ne, so meine privaten
genau,
Daten
darum,
zurück,
darum
da wäre es jetzt ein bisschen doll, oder?
Ich meine, man kann natürlich sagen, warum nicht, wenn ich es haben kann, ne? Also du kannst dich jetzt, um in dem Beispiel zu bleiben, entscheiden, ob du WhatsApp installierst oder Signal installierst, und wenn du weißt, Signal ist sicherer als WhatsApp und kostet das Gleiche, nämlich nichts, glaube ich, aktuell,
ja, genau,
dann könnte deine Entscheidung ja ausfallen, dass du sagst, du nimmst das sichere Produkt.
Mhm. Ja, okay. Aber es geht hier natürlich vor allen Dingen um Unternehmen und so weiter. Wer sind bei Atlas Systems so eure Haupt-Target Group sozusagen?
Also ja, tatsächlich Großunternehmen und Institutionen des öffentlichen Sektors.
Mhm.
Wir sehen, dass wir hauptsächlich Kunden haben von Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern.
Mhm.
Das sind die besonders viel Wert auf Datenschutz legen und Datensicherheit, die auch dann bereit sind, sich eine neue Technologie anzuschauen, die auch die Expertise haben, das zu verstehen.
Mhm.
Und darunter sieht man eigentlich Unternehmen, dass die Unternehmen meistens eher nicht die Ersten sein wollen, sondern dann schon eher eine Technologie nutzen wollen, wenn die länger am Markt ist.
Mhm.
Eine Ausnahme gibt es da noch. Wir haben kleinere Kunden im Bereich Blockchain.
Okay.
Ich bin jetzt kein großer Cryptocurrency-Verfechter oder Believer, aber es gibt im Cryptocurrency-Bereich dann auch kleine Unternehmen, die ihre Software einsetzen.
Mhm. Okay. Kannst du, ich weiß, das ist ein bisschen so eine gemeine Frage, aber gibt es so ein Projekt oder eine Firma, mit der ihr gearbeitet habt, was die größte Herausforderung war für euch?
Also ich glaube, am Anfang sind viele Projekte eine Herausforderung, weil man ein Produkt hat, das doch wenig erprobt ist.
Mhm.
Und dann ist man froh, wenn es dann gut läuft. Bisher läuft das sehr gut bei uns. Größte Herausforderung kann ich so gar nicht sagen. Worüber ich gerne spreche, ist, dass unsere Software bei der E-Patientenakte eingesetzt wird, die ich vorhin schon mal erwähnt habe.
Ja.
Das war jetzt nicht unbedingt eine große Herausforderung, aber das ist ein sehr schönes Projekt und ist halt auch ein Projekt, das mit viel Verantwortung einhergeht, weil die E-Patientenakte natürlich von jeden Tag schon von 100.000 Leuten, oder vielleicht nicht jeden Tag, aber von vielen tausend Leuten benutzt wird und auch bald von vielen Millionen Leuten benutzt wird.
Ja.
Und wenn es dann Fehler bei uns in der Software gibt, dann steht die E-Patientenakte im schlimmsten Fall und am Montagmorgen kann der Arzt nicht auf die Daten der Patienten zugreifen.
Ja, wie fühlt sich das an, dieses Wissen zu haben?
Natürlich muss man da, denkt man da schon mal drüber nach, aber ich glaube, wir kommen ganz gut damit klar.
Okay.
Ja.
Also der Stress ist nicht allzu...
Ich bin bestimmt grauer geworden in den letzten Jahren.
Okay.
Aber das liegt auch an unterschiedlichen Dingen wahrscheinlich.
Ja, möglicherweise. Wir haben uns im Vorgespräch vorhin darüber unterhalten, dass ihr Initiator wart für die Open Confidential Computing Conference. Was ist das und warum ist das besonders?
Ja, also das ist eine Konferenz, die wir ausrichten, eine Online-Konferenz.
Wenn du sagst, wir Edgeless Systems.
Eher als Edgeless Systems, genau. Da haben wir vor 3-4 Jahren mit angefangen.
Mhm.
2021. Und das kam von einem Freund oder Berater von uns, kam das, der Anstoß, dass wir doch mal eine Konferenz machen können. Und ja, wir beiden Gründer jetzt eher als introvertierte Personen hatten da erstmal überhaupt keine Lust drauf. Und wir sollen da kommen, wir sollen da teilnehmen. Und dann haben wir es aber einfach mal gemacht. Und das war auch während Covid, haben wir einfach mal eine Online-Konferenz gemacht. Wir haben gesagt, okay, die mit dem Datum gibt es hier einen Livestream und wir laden Leute ein, die Vorträge halten können zu dem Thema. Mhm. Und dann hat das sehr gut funktioniert, auch schon im ersten Jahr. Also wir haben keine großen Erwartungen daran gehabt, hatten dann aber direkt Vortragende von den großen Playern, von Intel, von Google, von Apple, glaube ich, auch und diversen anderen. Mhm. Und hatten mehrere 100 aktive Teilnehmer und auch viele YouTube-Abrufe. Und dann haben wir das weiter fortgeführt und machen das jetzt im vierten Jahr und haben jetzt nächsten Monat, bei der nächsten Ausgabe, haben wir dann Leute wie die CTOs von Intel und von AMD und Microsoft Azure und den CISO der Google Cloud. Solche Hochkaräter haben wir da und die diskutieren dann mit uns und anderen live über Confidential Computing und stellen die neuesten Ergebnisse vor. Mhm. Das ist eine sehr, sehr schöne Marketingveranstaltung für uns. Hätte ich so nicht gedacht und hat mir gezeigt, dass man sich auch aus der Comfortzone herausbewegen sollte, in Themen wie Marketing und so weiter.
Ja, inwieweit hast du dich da aus deiner Komfortzone rausbewegt?
Ach, schon relativ weit, muss ich sagen. Also wie schon gesagt, mein Kumpel und ich, wir sind beide, kommen wir aus dem Tech-Bereich, sind jetzt nicht so die Rampensäue und es kostet uns schon Überwindung, uns dann da hinzusetzen und das vorzubereiten, das zu machen, die Leute zu fragen und uns dann auch da vor die Kamera zu setzen. Mhm. Es macht dann auch Spaß, aber es ist nicht so, als ob das im Naturell liegen würde.
Okay, also ja. Dann ist der Puls schon ein bisschen höher.
Mittlerweile geht's, aber beim ersten und beim zweiten Mal war es auf jeden Fall relativ aufregend, ja.
Ja, kann ich mir vorstellen. Was glaubst du, wieso wird das so gut angenommen?
Ich glaube, wir hatten das Glück, dass wir das zum richtigen Zeitpunkt etabliert haben. Das Thema war gerade so, hatte so eine Größe, dass es eine Audience ansprechen konnte, aber es hatte noch keiner was auf die Beine gestellt in der Richtung. Mhm. Von daher kam das, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt und wir haben die Flöcke eingeschlagen und sind jetzt das Event, wo man seine Sachen vorstellen möchte. Ja. Das ist super und ich habe es auch bei anderen Startups gesehen, auch hier aus dem Cube5-Kontext. Mhm. Ich glaube, es gibt die Firma Code Intelligence, die hat, von denen kam auch der Tipp tatsächlich aus der Ecke. Okay. Die haben eine Konferenz zum Thema Fuzzing gemacht, mit der sie sehr erfolgreich sind. Also es ist automatisches Software-Testing machen die. Ja. Und da ja meinte jemand, der bei denen davor war, mach doch mal auch sowas für Confidential Computing. Und dann haben wir das gemacht. Ja.
Hat sich gelohnt.
Hat sich gelohnt,
definitiv. Wie lange geht so eine Veranstaltung? Also kannst du uns da mal so durch? Und was sind die Besonderheiten daran? Wie funktioniert diese Konferenz?
Also praktisch ist es online. Das heißt, es ist erstmal für uns sehr einfach. Man muss keine Räume mieten, man muss nicht gucken, dass die Leute Hotels haben und so weiter. Mhm. Und das geht dann von 16 Uhr nachmittags bis 24 Uhr nachts. Und wir sitzen da, eine Moderatorin und ich, und werden gefilmt und moderieren Speaker an, die sich dann live einwählen. Mhm. Der Grund, warum das 16 bis 24 Uhr ist, dass es dann für die Ost- oder Westküste in den USA praktisch ist. Mhm. Und das ist auch dann, muss man sagen, dann schon die Zielgruppe für dieses Event, weil da sind die meisten Leute, die tief drin sind in der Materie.
Okay.
Es ist eher keine Konferenz für Endanwender. Es gibt auch mittlerweile relativ viel Teilnehmer aus Deutschland, aber die meisten kommen aus den USA. Mhm. Deswegen machen wir das.
Ist ja auch wieder interessant, weil du gesagt hast, eigentlich hauptsächlich genutzt wird es hier. Aber entwickelt oder die Menschen, die damit arbeiten, sitzen dann einfach doch eher in den USA.
Das ist, glaube ich, ist häufig so. Ne? Also wenn man sich anschaut, was man so an IT nutzt, ist es häufig so, dass die Software in den USA hergestellt wird, die Hardware in Asien und, und dann wird es hier vielleicht auch genutzt. Ja.
Okay. Und habt ihr dann irgendwie so, weiß ich nicht, so Gimmicks auch für die Teilnehmenden oder wie ist das dann? Oder reicht denen das einfach tatsächlich, sich online einzuwählen und dabei zu sein?
Genau, das reicht denen. Und dann gibt es auch einen Chat, wo man Fragen stellen kann, sich austauschen kann. Das geht ganz gut. Und besondere Gimmicks haben wir da nicht.
Also okay, wie oft findet das statt?
Einmal im Jahr.
Immer zu festen Zeiten? Oder?
Ja, immer. Es gibt eine magische Woche im März, hab ich herausgefunden, wo die Westküste der USA und Deutschland nur 8 Stunden auseinander sind.
Oh, wow.
Weil nämlich der Wechsel Winterzeit-Sommerzeit in den USA, das muss ich rechnen, eine Woche später, eine Woche früher als bei uns passiert. Und deswegen ist man dann nur 8 Stunden auseinander und deswegen können wir dann um 24 Uhr statt um 1 Uhr nachts stoppen und deswegen machen wir das da.
Okay, die magische Märzwoche sozusagen. Das ist auch schön. Welche Woche ist das denn? Das finde ich jetzt spannend.
Das ist der 13.3. Okay. Da nehmen wir auf, ja.
Ich habe schon gedacht, das wäre in meiner Geburtstagswoche. Das wäre lustig gewesen. Also und jetzt nochmal so für Edgeless Systems, also die Auswirkungen dieser Konferenz, würdest du sagen, dass euch das nach vorne gebracht hat auch im
Definitiv.
Markt?
Also was man, ich glaube, was als Startup immer wichtig ist, dass man sich ein bisschen größer macht, als man ist. Weil man ist vielleicht erst 2 Jahre alt. Und
Fake it till you make it.
So eine Art, genau. man ist vielleicht erst 2 Jahre alt und hat 5 Mitarbeiter. Durch so eine Konferenz hat man eine Außendarstellung, die eher nach mehr aussieht. Und es hat uns auf jeden Fall geholfen, ernst genommen zu werden. Mhm. Vor allem auch in den USA. Ja.
Ja gut, okay. Wie geht es denn bei euch, bei Edgeless Systems, jetzt weiter? Also was sind so die nächsten Schritte und Projekte, die ihr so vorhabt?
Ja, also wir sind jetzt 20 Mitarbeiter. Mhm. Wir haben letztes Jahr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das war die sogenannte Seed-Runde. Und wenn man im Startup-Bereich drin ist, dann weiß man, nach der Finanzierungsrunde ist vor der Finanzierungsrunde. Meistens ist es so, dass das Geld für 18 bis 24 Monate reicht. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt dieses Jahr wieder, Ende dieses Jahres wieder gucken, dass wir eine neue Finanzierungsrunde aufnehmen. Das ist dann die Series A. Mhm. Und wenn man sich auskennt im Startup-Bereich, dann weiß man auch, dass Series A bedeutet, man muss Product-Market-Fit zeigen. Und Product-Market-Fit ist, ich habe ein Produkt, das der Markt nachfragt und ich kann das schön verkaufen. Und das streben wir jetzt auch an. Mhm. Ich glaube, wir haben da Anzeichen für. Mhm. Wir haben die Technologie, Confidential Computing, die verpacken wir gerade in schön konsumierbare Produkte. Mhm. Die kann der Kunde, glaube ich, jetzt schon sehr schön einsetzen. Und wir sehen, dass jetzt Umsätze kommen, aber wir sehen auch noch, dass wir die Umsätze steigern müssen. Mhm. Und es gibt so Pi mal Daumen, sagt man, Series A muss man 1 Million Euro wiederkehrende Umsätze pro Jahr haben. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass das für uns zutrifft oder zutreffen muss, aber
wäre schon schön.
Genau, also ich glaube, wir sind auch in einem, ohne jetzt zu viel zu sagen, sind wir da auch ganz gut aufgestellt gerade. Okay. Aber natürlich ist es auch immer das Marktumfeld. Ne? Ja, es kann sein, dass man auch mit einer coolen Technologie und null Umsatz 50 Millionen Euro raisen kann. Mhm. Aber es kann auch sein, dass man, je nachdem, wie der Markt gerade ausschaut, auch mehr beweisen muss, als man vielleicht das Jahr davor beweisen musste. Mm, ja. Das ist immer so ein bisschen schwierig vorherzusagen, aber ich bin da sehr zuversichtlich und wir sehen, dass die Technologie und auch unsere Market Traction gut ankommen.
Das ist also, doch eigentlich ziemlich gut. So als Ausblick so allgemein, so zum Abschluss, wie würdest du das einschätzen mit Cloud Computing im Allgemeinen? Wie wird sich das entwickeln?
Ja, also ich sehe es natürlich aus der Security- und Confidential Computing-Sicht. Mhm. Und was wir sehen ist, dass es Bestrebungen gibt, auch bei den großen Anbietern, mit Confidential Computing Cloud-Angebote zu bauen, bei denen man dem Cloud-Anbieter nicht mehr vertrauen muss. Also quasi, ich habe meine eigene Blase innerhalb der Cloud und dort werden die Daten verarbeitet und keiner kann reinschauen. Das ist eine Vision, die es, glaube ich, bei vielen Cloud-Anbietern auch bei uns gerade gibt. Wir machen das mit unserer Software quasi cloud-agnostisch und Open Source. Und ich denke, dass wir dahin kommen, dass man tatsächlich genau nachvollziehen können wird, wenn ich meine Daten in die Cloud gebe, als Privatperson oder als Unternehmen, was mit den Daten passiert und auch genau gesehen werden kann, wer wann auf die Daten zugreifen kann oder halt auch zu keinem Zeitpunkt. Mhm. Und besonders spannend ist das, denke ich, im Kontext von AI. Wir haben eben schon darüber gesprochen, wenn man an Angebote wie ChatGPT denkt, wenn man die Ende zu Ende sicher und Privatsphäre wahren machen kann, dann hat man noch ein ganz anderes Potenzial.
Mhm. Okay, ein spannender Ausblick. Wir werden das ein bisschen weiter beobachten, wie das so weitergeht. Bevor ich dich jetzt vom Haken lasse für heute, ist es natürlich so, dass unsere Zuhörenden immer gerne noch eine kleine Takeaway-Message von unseren Gästen mitnehmen. Also hast du noch irgendwelche Tipps, irgendwelche Dinge in Bezug auf IT-Sicherheit, die du unbedingt allen ans Herz legen wollen würdest?
Ja, ich glaube, es sind die Klassiker, immer alle Updates einspielen und Passwortmanager verwenden. Auf jeden Fall Two-Factor-Authentication auch. Ich glaube, das sind alles super Sachen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich halte die Cloud Und ich glaube, das lässt sich auch nachweisen, für den absolut sichersten Ort für die allermeisten Daten. Mhm. Das heißt, man sollte möglichst wenig, auch gerade als KMU, möglichst wenig on-prem versuchen, irgendwie wackelig auf die Beine zu stellen, sondern man sollte mit den meisten Daten in die Cloud gehen und dann hat man auch nicht die Probleme wie Ransomware und so weiter.
Okay.
Ja, man sollte das den Profis überlassen und sich selbst aufs Kerngeschäft konzentrieren.
Besser könnte man es nicht sagen. Leute, nutzt die Cloud. Vielen, vielen Dank, lieber Felix, dass du heute bei uns warst. Viel Erfolg weiterhin, viel Spaß in der magischen Märzwoche und schön, dass du da warst bei Nachgehackt.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Danke. Ciao.
Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Ich hoffe, ihr habt heute genauso viel über IT-Sicherheit gelernt wie ich. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher. Nachgehackt ist eine Produktion von Cube 5 und dem Exzellenzcluster CASA am Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit sowie der FISEC GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits.